Und jetzt in HR Info und SWR Aktuell. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen und Ihnen allen frohe Ostern. Ostern, das ist ja ein helles, ein freudiges Fest. Mit dem Licht des ersten Morgens begehen die Christen die Auferstehung Jesu, den sie als Sieg des Lichtes über das Dunkel feiern. Wir wollen uns der lichtvollen Seite dieses Festes heute Morgen über die Farbe Gelb nähern. Denn das ist die Farbe der Sonne. Die Flamme der Osterkerzen ist auch in gelbem Schein. Und auch die Farbe der Osterglocken, die so prächtig den Frühling einläuten. Und wir fragen auch, wie wir selbst zu einer Sonne werden können, die leuchtet. Wie wir unser Charisma und unsere Ausstrahlung entfalten können. Herzlich willkommen dazu. Zuvor aber wollen wir noch auf ein paar aktuelle Entwicklungen schauen. Spätestens seit der drohenden Abkehr des US-Präsidenten Donald Trump von der NATO-Bündnistreue wird in Deutschland ja verstärkt über die Reaktivierung der Wehrpflicht diskutiert. Es geht darum, die Bundeswehr wieder kriegstüchtig zu machen, fordert Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ja schon länger. Das ist auch wieder Thema bei den Ostermärschen der Friedensbewegung jetzt zu den Festtagen. Weit weniger wird in der Öffentlichkeit diskutiert, dass es auch Gegenmodelle gibt. Vision 2030, da geht es um einen verbesserten Freiwilligendienst für junge Erwachsene. Das wäre so ein Beispiel für ein Gegenmodell. Die Vision 2030 wurde im vergangenen Dezember von entwicklungs- und umweltpolitischen Organisationen vorgestellt. Auch kirchliche Organisationen wie die Caritas, die Malteser oder das Evangelische Forum entwicklungspolitischer Freiwilligendienst waren dabei. Thomas Klatt stellt uns mal die Vision 2030 vor.
Claudio Jax vom Netzwerk und Fachstelle für internationale personelle Zusammenarbeit wusste bereits im Vorfeld vom Stand der schwarz-roten Koalitionsverhandlungen.
In dem Papier zum Thema Jugend sind die Freiwilligendienste verhandelt worden und da gibt es durchaus auch aussichtsreiche Formulierungen drin. Freiwilligendienste sollen ausgebaut werden. Es soll allen Jugendlichen ermöglicht werden, unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten einen Freiwilligendienst zu leisten. Und eben auch eine Überjährigkeit der Finanzierung gewährleistet werden, was durchaus ja auch Raum für einen Rechtsanspruch auf eine Förderung eines Freiwilligendienstes lässt.
Und genau so steht es jetzt auch im Koalitionsvertrag. Das seien gute Nachrichten, sagt Jax, denn er und sein Netzwerk Vision 2030 wollen den Freiwilligendienst stärken. Auch Martin Schulze von Evangelische Freiwilligendienste in Hannover ist Teil der Vision 2030.
Unsere Vision ist, dass es ein werbendes Anschreiben gibt, könnte der Bundespräsident sein oder vielleicht auch mal die Bundespräsidentin, und dafür wirbt, dass junge Menschen sich für die Gesellschaft engagieren, sich einbringen in den Freiwilligendiensten oder auch an anderen Stellen.
Statt derzeit etwa 100.000 sollen künftig doppelt so viele junge Menschen in den Freiwilligendienst gehen. Dort könnten sie in Alten- oder Jugendheimen, beim Roten Kreuz, bei der Feuerwehr oder im Zivilschutz, im Umweltschutz oder in der Entwicklungszusammenarbeit tätig sein. Für Silvio Titzmann von der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden in Bonn alles andere als eine vertane Zeit.
Das ist eine sehr prägende Erfahrung und ich glaube, dass die gesellschaftlich sehr wichtig ist. Also weil sie auf der einen Seite den Einsatzstellen und den Zielgruppen in den jeweiligen Einsatzstellen hilft, aber auch den jungen Menschen, die selber die Erfahrungen machen, die selber Selbstwirksamkeit erfahren. Das sind nachher Erfahrungen, die im späteren Leben helfen.
Allerdings können sich bis jetzt nur Kinder vermögender Eltern einen Freiwilligendienst leisten, weil es ein Jahr lang nur ein Taschengeld dafür gibt. Ziel sei jetzt eine höhere Entlohnung, angelehnt an den BAföG-Sätzen. Martin Schulze von Evangelische Freiwilligendienste.
Wenn wir einen Querschnitt der Bevölkerung erreichen wollen, und das wollen wir, das tun wir an vielen Stellen auch schon, aber viele junge Menschen können sich das nicht leisten. Von daher ist ein Teil unserer Vision ja auch eine angemessene Vergütung an der Stelle, die staatlich garantiert werden soll.
Dafür seien zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von rund 2,7 Milliarden Euro notwendig, rechnet die Initiative Vision 2030 vor. Damit sei der Rechtsanspruch auf einen Freiwilligendienst für 200.000 Menschen finanziell abgesichert. Im Koalitionsvertrag wird aber auch die Stärkung der Bundeswehr bekräftigt. Die Jahrgangsstärken von 750.000 bis 800.000 jungen Menschen können allerdings gar nicht alle in den Kasernen untergebracht werden. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius selbst sprach von nur wenigen tausend zusätzlichen Rekruten.
Man könnte zum Beispiel eine allgemeine Erklärpflicht für alle jungen Menschen in Deutschland zu einem freiwilligen Dienst, also zum Freiwilligendienst oder zum freiwilligen Wehrdienst einführen. Da würde man dann eben alle mit erreichen und nicht nur die jungen Männer, wie das in dem Vorschlag von Herrn Pistorius der Fall ist.
Sagt Claudio Jax vom Netzwerk und Fachstelle für internationale personelle Zusammenarbeit. Daher sei es gut, wenn das Potenzial möglichst vieler junger Menschen in einem verbesserten Freiwilligendienst genutzt werde.
Vision 2030, ein Konzept für neue Freiwilligendienste statt Bundeswehr. Zum Osterfest sind die Kirchen ja traditionell gut besucht. Aber seit 10 Tagen gibt es in Bad Aub eine Kirche, die sucht man auf, um sich dort nicht geistlich, sondern körperlich zu ertüchtigen. Denn die Kirche wurde zur Boulderhalle und so gehen dort nun Boulderer buchstäblich die Wände hoch. Heiko Schneider war dort.
Durch die alten Kirchenfenster fallen Lichtstrahlen. Deswegen gibt's hier drin in der Boulder Church in Bad Orb buntes, sanftes Licht. Die Kirchenwände sind gut 13 Meter hoch und da schimmern noch ganz leicht die Reste der alten Kirchengemälde durch. Ansonsten wurde die alte Kirche leergeräumt. Also das große Kreuz wurde von der Wand genommen, der Altar ist weg, die Orgel abgebaut und stattdessen wurden hier in den riesigen Raum Wände gebaut. Bis zu 4 Meter sind die hoch. Die einen sind gerade, andere sind schräg und an denen hängen unzählige Klettergriffe, grüne, rote oder schwarze, und an denen wird jetzt gebouldert, also geklettert. Auf dem Boden liegen Matten, das ist hier also schön weich. Die Idee zu all dem, die hatten Marc Ihl und Marco Köhler. Die beiden Geschäftsführer haben das meiste hier auch selbst gebaut. Marco Köhler ist nämlich gelernter Schreiner und er sagt:
Dieser Raum, der besticht halt durch seine Höhe, die wir hier haben, und dann war das einfach klar, wir wollen das so meditativ wirklich auch so ein bisschen darstellen und wollen diese Höhe erhalten.
Und deswegen wird diese Höhe auch ausgenutzt. Also auf 2 Ebenen kann hier gebouldert werden. Insgesamt gibt es hier jetzt eine Kletterfläche von rund 500 Quadratmetern mit 75 Boulder-Routen. Von der oberen Ebene kann man, wie von einem Balkon, von oben auf die Kletternden runterschauen. Und im Bistro stehen Sitzmöbel, die mal Kirchenbänke waren, und 2 Beichtstühle wurden zu Umkleiden umgewandelt. Die beiden Geschäftsführer wollten einfach nicht, dass die stillgelegte Kirche verfällt.
Was wäre die Möglichkeit gewesen? Die Möglichkeit wäre gewesen, wir lassen es und irgendwann reißen wir es ab. Und das wäre natürlich echt eine bittere Nummer für so ein Objekt. Und dann kam ich halt mit dem Markt zusammen und habe dann gesagt, hier, wir haben absolut dieselbe Idee und wir bauen das Ganze dann hier rein. Und dann die Kirchengemeinde hat dann irgendwann gesagt, jawohl.
Ungefähr ein halbes Jahr hat der Umbau gedauert, 500.000 hat all das gekostet. Jetzt heißt es hier also bouldern statt beten in einer ganz besonderen Atmosphäre.
Die Kirche wird zur Boulderhalle, so ist das in Bad Orb, und Heiko Schneider war vor Ort.
Himmel und Erde im gemeinsamen Programm von HR Info und SWR Aktuell.
Welche Farbe hat eigentlich Ostern? In den Kirchen tragen die Priester ja weiße Gewänder als Erinnerung an das Licht, das mit der Auferstehung Christi das Dunkel überwunden hat. Aber wenn man genau hinschaut, dann ist sowohl das Kerzenlicht als auch das Sonnenlicht ja eher ein wenig gelblich. Und das Gelb ist deshalb auch die Sonnenfarbe schlechthin. Eine Farbe, die auf uns verlässlich eine positive Wirkung hat. Und mit den gelben Blüten der Osterglocken holen wir sie uns ja zurzeit auch gerne ins Haus. Der Farbpsychologe Axel Büther ist dazu mein Gesprächspartner. Herr Professor Büther, welche Gefühle weckt Gelb in uns?
Ja, Gelb wirkt aktivierend, heiter und frisch. Das liegt daran, dass beim Anblick der Sonne Serotonin ausgeschüttet wird und wir dieses Gefühl wieder wachrufen, assoziativ verbunden mit Gelb überall da, wo wir das sehen.
Das heißt also, die positive Reaktion ist im Grunde eine Erinnerung an die Sonne, spielt dann auch noch die ganze Assoziationskette eine Rolle, die dann sich einstellt bei Sonne, also Wärme, gutes Wetter und so weiter?
Ja, ganz klar. Schon kleine Kinder haben das verinnerlicht. Die verbinden Gelb instinktiv mit Sonne. Das sieht man an Kinderzeichnungen ganz schön. Das heißt, es ist dasselbe Symbol für Sonne, ist Gelb. Und es ist immer so ein leuchtendes, reines Gelb. Und das wirkt für sie auch automatisch fröhlich. Und da kommt ja dann oft noch so ein Lachmund dazu, ein paar Augen. Und dann ist das schon das Symbol für Fröhlichkeit und gute Laune.
Aber Herr Professor Büther, Gelb ist nicht gleich Gelb. Manche Gelbtöne lassen einen krank und alt aussehen. Welche sind denn das?
Ja, das ist ganz interessant bei der Wirkung von Farben der Assoziativen, dass wir tatsächlich bei jeder Farbe auch das Gegenteil erreichen können. Also so wie Rot, ja, die Farbe der Liebe, aber auch des Hasses sein kann oder auch das Grün sehr gesund, aber auch sehr giftig wirken kann, ist das auch beim Gelb. Also Gelb kann tatsächlich, sobald es sich leicht verfärbt, das kennen wir vom Körper, sind das Anzeichen von Alter und Krankheit. Also dieses Vergilben, Leberprobleme, Infektionen, da sieht man so ein bisschen gelbliche Augen, die Haut verändert sich. Also es ist durchaus ein, ja, so ein Zeichen irgendwie auch davon, dass es uns nicht gut geht oder man sogar ansteckende Krankheiten hat. Das sagt auch Goethe schon, Gelb ist eine sehr, sehr sensible Farbe, weil wir von dem reinen Gelb sehr schnell Richtung kränkliches Gelb kommen kann.
Und warum sagt man dann eigentlich, jemand ist gelb vor Neid?
Ja, das liegt tatsächlich an der kulturellen und körperlichen Symbolik. Neid ist eine negative Emotion, die sich, so glaubte man, in der Galle sammelt. Also das ist so eine alte mittelalterliche Vorstellung. Der Begriff gelbe Galle oder Gift und Galle spucken verweist tatsächlich auf diesen Zusammenhang. Und wenn man das jetzt mal zurückgeht, also Darstellungen jetzt von Judas oder auch bei Goethe oder Itten, hat man diese getrübte Wirkung von Gelb als Ausdruck von Verrat, Neid und Missgunst oft charakterisiert.
Das war der Farbpsychologe Professor Axel Büther. Sein Buch zum Thema heißt »Die geheimnisvolle Macht der Farben«. Das Gelb ist also die strahlende Sonnenfarbe, die uns positiv stimmt und hell macht. Strahlen wie die Sonne, das gibt es ja auch unter Menschen. Die kommen uns manchmal, manche Exemplare zumindest, vor wie die Sonne. Wenn sie in den Raum kommen, dann hat man das Gefühl, ein Licht geht an. Es wird warm, man fühlt sich wohl. Diese Menschen sind nicht zu übersehen, denn sie strahlen. Eva Vlodarek ist Psychologin und Buchautorin und bietet auch Online-Kurse an, wie man die eigene Persönlichkeit zum Leuchten bringen kann. Frau Vlodarek, es gibt Menschen, die strahlen und andere übersieht man. Was macht eigentlich dieses Strahlen aus?
Ja, es ist praktisch im Wort schon drin. Man spricht ja nicht umsonst von Ausstrahlung. Also da geht etwas von innen nach außen. Und das sind bestimmte Eigenschaften, die sehr positiv auf andere auswirken. Dazu gehört zum Beispiel die Lebensfreude. Dann auch ein gewisser Optimismus. Nicht so ein blauäugiger Optimismus, sondern ein realistischer. Aber eben, dass man sehr hoffnungsvoll ist. Dann, ob man andere auch inspiriert kann mit dem, was man so sagt. Und emotionale Ausgeglichenheit ist auch sehr wichtig. Also das bedeutet, dass jemand auch mit seinen Gefühlen umgehen kann. Und last but not least ist es die Offenheit, dass man auch gerne und offen auf andere zugeht. Also das wären so Basiselemente, die schon ganz viel Ausstrahlung bewirken.
Also die strahlenden Menschen. Muss man dafür eigentlich auch gut aussehen, um Ausstrahlung zu haben?
Nein, überhaupt nicht. Das ist ja gerade das Schöne daran. Jetzt stellen Sie sich doch mal bitte ein schlecht gelauntes oder mürrisches Topmodel vor. Da nutzt auch die ganze Schönheit nichts. Also das ist wirklich etwas Innerliches. Und ich finde das so schön, dass das auch die Chance für alle ist, die nun nicht mit einer klassischen Schönheit gesegnet sind. Und das bedeutet also, dass man etwas innerlich entwickelt. Man spricht ja auch von innerer Schönheit. Und da spielt die Äußere so gut wie keine Rolle.
Man spricht ja dann auch von der Attraktivität. Das heißt also, da zieht auch etwas an und zieht auch etwas in den Bann.
Ja, also steckt ja im Wort drin, attrahere, lateinisch anziehen, wie Sie wissen. Und das sind auch bestimmte Eigenschaften, die andere für andere reizvoll sind. Und dazu zählt zum Beispiel Freundlichkeit und auch Interesse an anderen ist sehr wichtig. Und auch ebenso wichtig ist Empathie, dass man sich in jemand einfühlen kann. Und das Ganze dann möglichst noch umrandet mit Selbstbewusstsein. Denn eben sehr unsicher zu wirken, ist natürlich nicht so attraktiv.
Mhm. Wodurch verliert man an Attraktivität? Hängt das dann auch vom Alter ab?
Nein, das hat mit Alter überhaupt nichts zu tun. Auch das sind Eigenschaften. Also was gar nicht gut ankommt und wirklich unattraktiv macht, ist Egozentrik. Wenn jemand nun ständig über sich selber redet und sich selber so enorm wichtig nimmt, also das schreckt schon mal ab. Dann Unzufriedenheit. Jammern, nicht so, also immer nur, alles ist nicht gut und überall sieht man das Haar in der Suppe. Das zählt auch dazu, zu diesem, ja, dass man eben nicht besonders attraktiv ist. Und ganz schlimm auch Pessimismus. Also man darf natürlich auch mal pessimistisch sein, ist klar. Aber so ein Dauernörgeln, das sind so Basiselemente, die also wirklich die Attraktivität zerstören.
Mhm. Frau Vlodarek, wie bringe ich denn diese innere Sonne zum Leuchten? Im Grunde ist es ja dann doch auch ein Prozess der Persönlichkeitsausbildung, oder wie würden Sie das sagen?
Ja, absolut. Und ich vertrete ja auch, dass jeder Mensch Charisma hat. Also ich habe ja ein Buch geschrieben, jeder Mensch hat Charisma, lassen Sie Ihre Persönlichkeit leuchten. Und davon bin ich einfach fest überzeugt. Aber wir glauben immer, diese Ausstrahlung oder dieses Charisma, das müssten Menschen sein, die also sehr extrovertiert sind, die tolle Geschichten erzählen, also eben die so sehr nach außen gehen. Das stimmt aber nicht. Also jeder von uns hat ist einmalig und hat von daher auch die Möglichkeit, das eigene Strahlen zum Leuchten zu bringen. Und das können eben auch stille Menschen, die können auch ganz besonders strahlen. Also man darf das jetzt nicht verwechseln mit, das muss jetzt hier immer ganz spektakulär sein.
Gehen wir mal von den inneren Werten auch mal ins Äußere. Kann ich denn zu diesem Leuchten, das ich dann irgendwie entwickle, auch mit meiner Kleidung zum Beispiel beitragen?
Ja, da sprechen Sie hier auch gerade die Richtige an. Ich bin nämlich eine große Vertreterin der Modepsychologie.
Ah.
Ja, ich habe sogar einen modepsychologischen Kurs, wie man seinen Stil entwickeln kann. Also es ist wirklich so, auch da spielt die Persönlichkeit eine Rolle. Das heißt, Sie sollten den Stil finden oder entwickeln, der zu Ihrer Persönlichkeit passt. Und das ist eben dann ganz auch individuell. Also das ist so das Erste. Und dann können Sie natürlich auch die Wirkung beeinflussen, indem Sie die entsprechende Kleidung wählen. Es ist ja so, wenn man einen Hosenanzug hat oder einen Blazer oder was weiß ich, die Krawatte, dann fühlt man sich ganz anders, als wenn man im Jogginganzug ist. Also das können Sie auf die Weise mitbestimmen. Und dann spielen auch Farben eine große Rolle. Nun ist es so, dass nicht jedem Orange oder Sonnengelb steht, was ja nun die freudigen Farben sind. Aber wenn man Farben wählt, die wirklich zu einem passen und die einem stehen und gerne eher klare Farben und vielleicht auch eher leuchtende Farben, dann hat man schon sehr viel auch für die äußere Ausstrahlung getan.
Und jetzt gehen wir nochmal so auf die Beziehungsebene, Frau Vlodarek. Strahlende Menschen sind attraktiv und können ihre Attraktivität weiterentwickeln. Hat das auch positive Rückwirkungen auf andere? Also kann ich damit auch andere irgendwie mit zum Strahlen bringen?
Ja, teils, teils. Also jemand, der wirklich strahlt und auch weiß, wie er sich dann entsprechend präsentiert, ist natürlich sehr anziehend und ist ein Vorbild für andere und kann auch bewirken, dass die sich auch trauen, vielleicht sich mehr zu zeigen oder vielleicht sich ein bisschen was abgucken, auch vom Äußeren oder vom Verhalten. Also das hat eine ganz wunderbare Vorbildfunktion, aber, großes Aber, es kann auch sehr neidisch machen. Also es ist nicht so, dass jetzt alle absolut begeistert sind, wenn diese Person auftritt, weil die natürlich auch denjenigen, die das nicht entwickelt haben, zeigt, dass ihnen was fehlt. Und so spalten sich dann manchmal die Geister. Aber im Prinzip, muss ich sagen, überwiegt das Positive.
Da trage ich also mein strahlend sonnengelbes Kleid und die anderen werden gelb vor Neid. So soll es nicht sein.
Ja, genau.
Attraktiv wirken, wie man die Persönlichkeit leuchten lassen kann. Dazu gibt es auch viele Tipps von Eva Vlodarek auf ihrem YouTube-Kanal Dr. Vlodareks Life Coaching. Haben Sie ganz vielen Dank für Ihre Anregungen jetzt.
Gerne.
Zum Osterfest begegnen wir vielfach der schönen, der heiteren Sonnenfarbe, dem Gelb. Wir schmücken den Frühstückstisch mit den Osterglocken, die nun in voller Blüte stehen. Wir genießen die Morgensonne, die sich goldgelb übers Land ergießt, als Symbol der Auferstehung Christi am Ostermorgen. Und wir bereiten das Osterfrühstück mit dem goldgelben Honig und freuen uns dann schließlich auf das Gelbe vom Ei. Aber rund um die Ostereier gerade gibt es ein schönes und vielleicht auch zugleich etwas seltsames Ritual, nämlich, dass die Eier ja versteckt werden und erst gesucht werden müssen. Steckt dahinter eigentlich mehr als ein harmloser Kinderspaß? Das haben wir den Kölner Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti gefragt.
Eine Antwort ist die, dass die Bräuche im katholischen und evangelischen Bereich sich nach 1900 angeglichen haben. Und das Eierverstecken ist ein dezidiert protestantischer Brauch, der entstanden ist, weil man die Eier nicht aus der Fastenzeit bezieht. Die Katholiken haben deshalb die Eier, weil sie Eier in der Fastenzeit nicht essen durften. Also der Eieranfall, der da war, musste irgendwie verarbeitet werden zu Ostern. Und das tat man auf zweierlei Art und Weise. Das eine war, man stellte Pachteier her, das heißt Soleier, mit denen man die kleine Pacht bezahlte für ein Stück Wiese oder Feld. Und die anderen Eier wurden bunt gefärbt und ursprünglich in einem Eierkörbchen in die Kirche gebracht und dort gesegnet. Das heißt also, die Eier kamen aus der Kirche auf den Frühstückstisch. Bei den Protestanten war das so, dass denen das eigentlich ganz gut gefiel, aber es passte nicht in ihre Liturgie und ihre Vorstellung. Also kamen sie auf die Idee, gut, die Eier hätten wir auch gerne, also verstecken wir sie im Garten irgendwo und lassen die Kinder suchen. Das Problem dabei war, dass es jemand geben musste, der die Eier versteckte, und das sollten, ebenso wie zu Weihnachten, nicht die Eltern sein, sondern irgendwer anderes, der das tut. Und da kamen alle möglichen Viecher in Betracht, der Storch, der Fuchs, der Puter und unter anderem auch der Hase. Und der Hase setzte sich durch, weil er, das konnte man allerdings nur Stadtkindern vorlügen, weil er auf dem Feld plötzlich sitzen bleibt, Eier legt und dann schnell wegläuft. Die Landkinder wussten, dass diese Art Eier, die da produziert wurden, nun wirklich nicht essbar waren. Aber das ist der Beginn der Eier, die auf diese Art und Weise versteckt und gesucht wurden.
Das Suchen und das Finden, das wir zu Ostern mit den Kindern und auch Enkeln durchspielen, das ist ja eine Grundbewegung des Lebens. Immer sind wir auf der Suche, sind noch nicht fertig, haben noch Sehnsucht in uns und zugleich können wir auch finden, Frieden finden, Zufriedenheit. Im tiefsten sehnen wir uns danach, uns selbst zu finden. Meine Kollegin Daniela Baumeister hat mit dem Autor und Theologen Pierre Stutz darüber gesprochen.
Sie bezeichnen sich ja als unverbesserlicher Gottsucher. Mit 15 Jahren haben Sie angefangen zu suchen. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, also ich hatte ganz konkretes Glück. Ich war in einem katholischen Internat in der französischen Schweiz und da war im Religionsunterricht, für mich war das unfassbar, sagte der Ordensmann, wir gehen im Religionsunterricht ins Kino. Wir suchen Gott überall, nicht nur in der Bibel. Und das war für mich eigentlich bis heute nachhaltig, dass ich in allen Dimensionen des Lebens eben so eine göttliche Spur suche.
Wo zeigt sich Gott denn ganz konkret?
Ja, ich würde natürlich sagen, in der Liebe. Also für mich ist das Göttliche der Ausdruck, dass seine liebende Kraft ist in dieser Welt. Und das sage ich natürlich als jemand, der darunter leidet, dass es 35 Kriege gibt weltweit. An Gott glauben heißt für mich eben, eine trotzdem Hoffnung zu wagen, das Liebende zu suchen und auch zu vertrauen. Darum feiere ich gerne Ostern, dass eben auch in der Verzweiflung, im Schmerz, dass wir da ein Gehaltensein erahnen können.
Was verändert sich denn, wenn man Gott tatsächlich gefunden hat?
Also man wird ihn ja nie haben können, zum Glück, das Wesentliche. Ich kann auch einen Menschen nie haben. Die Liebe ist immer im Werden. Aber es ist halt so eine Grundhaltung, es ist so, ich würde sagen, ein Getragensein. Gott ist ja für mich nicht der alte Mann da oben, sondern das ist so eine innere Begleitung. Es ist so ein Rahmen, ich werde begleitet, ich werde im Schönen werde ich das Göttliche spüren und eben auch im Schmerz darf ich vertrauen, dass das Leben mehr ist als Angst und Verunsicherung.
Ich entnehme dem, wenn Sie Gott gefunden haben, ist das Suchen ein neues Abenteuer, aber eben immer was Positives.
Ich sage es ja so im Paradox, oder? Ich suche immer wieder, weil ich schon gefunden bin. Also ich muss Gott nicht immer suchen, sondern er findet mich, er spricht mich an durch die Ereignisse des Lebens. Es ist also nicht nur etwas, dass ich da immer aktiv bin, sondern darum pflege ich auch die Stille, das Innehalten, sondern es ist immer so ein Aufatmen. Ah, das Leben ist stärker, die Liebe ist stärker. Das ist für mich Auferstehung.
Das war ein Gespräch mit dem Autor und Theologen Pia Stutz. Und das war die Osterausgabe von Himmel und Erde. Ich wünsche Ihnen jetzt vor allen Dingen einen schönen Feiertag.